Für mich ist Rassismus ein systematisches Angreifen gegen eine Menschengruppe. Rassismus ist für mich einfach purer Schmerz und Hass, weil es natürlich nicht das erste Mal, dass so Rassismuskonflikte da sind. Ich habe das Gefühl, ich muss dann einfach runterschlucken und dann war's das. Weil wenn ich an einer Sache dann für Jahre hänge, dann würde ich, glaube ich, dran kaputt gehen. Jeder.
Hallihallo an alle und willkommen zur ersten Folge von Gen Z als MC. Diskriminierung in Multiperspektive. Ich bin die Lisa, benutze im Deutschen die Pronomen sie, ihr und freue mich sehr, Sie und euch alle zu diesem Podcast zu begrüßen. Diese Podcast-Reihe ist mein Projekt, das im Rahmen meines freiwilligen sozialen Jahres Kultur bei der Berlinischen Galerie entsteht. In der Intro-Folge 0 können Sie und könnt ihr euch anhören, was hinter der Motivation zu diesem Projekt steht, und dort stelle ich mich auch etwas ausführlicher vor. Doch in dieser Folge sitzt an meiner Seite Fanta, die ich heute zum Thema Rassismus eingeladen habe. Wie schön, dass du hier bist. Stell dich doch gerne einmal vor.
Hi, ich bin Fanta. Meine Pronomen sind sie, ihr. Und ich mache mein FSJ am Berlin-Ensemble.
Ja. Was machst du? Was hast du da so für Aufgaben?
Also hauptsächlich Verwaltung, I guess. Also so Computerarbeit, Anmeldungen für Workshops annehmen und aber auch Führung machen und bei Workshops dabei sein und unterstützen.
Bevor die Folge beginnt, würden wir gerne eine Triggerwarnung am Anfang aussprechen. Diese Folge enthält Beispiele von Diskriminierungserfahrungen, die einige ZuhörerInnen beunruhigen oder negative Gefühle auslösen können. Wer diesen Teil überspringen möchte, kann in die Beschreibung gucken. Ich bin neulich auf der Arbeit wieder auf einen Artikel gestoßen, der sich damit beschäftigt, dass viele Museen, also ich arbeite ja in der Berlinischen Galerie, das ist ein Landesmuseum, und dass viele Museen ihre Sammlung gerade aufarbeiten und sich mit dem Thema von rassistischen Werktiteln auseinandersetzen. Bist du da irgendwie eine Materie drin?
Nee, also klar, im Theater gibt es auch so mehrere Diskussionen über sowas, aber da geht es dann eher um Blackfishing und sowas.
Ich habe tatsächlich auch davon erst mitbekommen, als ich in einer Ausstellung war, und zwar im Brücke-Museum. Und diese Ausstellung ist mittlerweile vorbei, aber die hieß Whose Expression, die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext. Und das Besondere ist, dass auch auf der Website von dem Brücke-Museum steht, dass diese Ausstellung als Beginn der Auseinandersetzung und Aufarbeitung des kolonialen Erbes des Brücke-Museums quasi gelten soll. Und dazu gehört auch, dass auf rassistische und vom Kolonialismus geprägte Begriffe aufmerksam gemacht wird. Also es gibt generell momentan eine sehr große Debatte darüber, wie solche Begriffe in Werktiteln gehandhabt werden sollen, weil sie nicht einfach komplett eliminiert werden sollten, weil das bedeuten würde, die Geschichte einfach zu ignorieren und was passiert ist. Aber gleichzeitig sollte man sie auch kritisch zu betrachten. Ich fand es tatsächlich sehr interessant, dass das Brücke-Museum einfach diese kritischen Begriffe auf den Kopf gestellt haben. Und wollte dich einmal fragen, wie du das eigentlich finden würdest, wenn du in ein Museum gehst und dann Begriffe siehst, die einfach auf den Kopf gestellt sind.
Ich glaube, ich fände es gar nicht gut, ehrlich gesagt, weil im Endeffekt steht das Wort trotzdem da. Ich meine, es gibt heutzutage, man sagt für das N-Wort einfach N-Wort und Leute wissen, was gemeint ist. Und auch für geschichtlichen Kontext für die Zukunft denke ich, dass man trotzdem einfach N-Wort benutzen kann und das dadurch erklären kann. Weil ich denke nicht, dass das Wort direkt gesagt werden muss, nur um es zu erklären. Ich finde, das macht verbreitet nur schlechte Laune. Deshalb finde ich, hätte man da einfach eine komplett andere Lösung wählen können. Ja, also ich meine, N-Wort steht das nicht auch jetzt so sogar einfach nur im Duden als N-Wort?
Ich glaube, es wurde sogar geändert.
Ja.
Also bezüglich des N-Worts stehe ich da voll hinter dir. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Begriff genau mir aufgefallen ist, weil es gab einen Begriff in der Ausstellung, bei dem ich gar nicht genau wusste, dass er eigentlich vom Kolonialismus geprägt war. Und der wurde quasi umgedreht und daneben gab es eine Erklärung zu dem Begriff. Und vor allem bei solchen Begriffen, wo es nicht ganz bekannt ist, ob dieser Begriff problematisch ist oder nicht, finde ich es eigentlich ganz gut, wenn da noch eine Erklärung dazu steht.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist safe, vor allem wenn es Wörter sind, die man selber nicht kennt. Aber ich meine, wer heutzutage kennt nicht das N-Wort. Also das ist
ja,
jetzt so einfach
Fall,
so
ja,
das
total.
Krasse Beispiel.
Ja, total.
So, dass man einfach, finde ich, weglassen kann. Wenn es andere Begriffe sind, die nicht direkt Personen, Menschengruppen, was auch immer angreifen, finde ich es voll in Ordnung, das Wort zu schreiben plus die Erklärung. Aber dann, finde ich, muss man nicht so ein Drama draus machen, um das Wort umzukehren oder sonst was. Weil ich denke, das kann man dann trotzdem einfach schreiben. Also im Endeffekt wird sich jedes Mal irgendjemand angegriffen fühlen. Man kann es eh nicht jedem recht machen. Und wenn das die Lösung ist, die die jetzt gewählt haben, so, ich finde es nicht unbedingt cool, aber es gibt bestimmt Leute, die es besser finden.
Oh, du hattest Blackfishing erwähnt. Was genau meinst du denn damit? Also was ist passiert?
Also ich glaube, dass in der Theaterbubble hier und da das noch ein Thema ist.
Ja.
Weil letztens, ich meine, das war in München, an einem Theater, wurde ein Stück aufgeführt, wo es um das Thema Blackfishing und Diskriminierung und Rassismus ging. Und die haben das Richtige gemeint, aber das Falsche getan. Sie wollten aufklären und haben dadurch eine weiße Person schwarz angemalt und auf die Bühne gestellt. Und haben dann natürlich super viel Backlash bekommen und haben sich dadurch entschuldigt. Wir wollten damit aufklären, aber das war die falsche Angehensweise.
Mhm, ja.
Und es gab gespaltene Meinungen natürlich zu dem Stück. Manche fanden es super gut, aber es waren halt auch Leute, die nicht verstanden, was das Problem dahinter ist, dass sie es getan haben. Und es gab natürlich Leute, die es voll krass fanden, weil die haben genau das getan, worauf sie aufmerksam machen wollten, dass man es nicht tun soll.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo man noch viel drüber reden muss, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier und da auch noch RegisseurInnen gibt, die überhaupt gar kein Problem dahinter sehen.
Mhm.
Und ich glaube, da ist noch ein bisschen Aufklärung nötig.
Ja, bevor wir aber konkret über Rassismus sprechen können, sollten wir das vielleicht nochmal kurz definieren. Was ist eigentlich für dich Rassismus?
Für mich ist Rassismus ein systematisches Angreifen gegen eine Menschengruppe. Rassismus ist für mich einfach purer Schmerz und Hass. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich es genauer erklären soll.
Ich finde, so bei den Diskursen, die ich bisher zu diesem Thema hatte, ist mir vor allem aufgefallen, dass es nicht die eine Definition zu Rassismus gibt, weil es gibt irgendwie sehr viele Definitionen und die variieren je nach ihrem Schwerpunkt. Aber ich glaube, für uns ist vor allem wichtig, dass Rassismus eine Ideologie ist und die Menschen aufgrund zum Beispiel ihres Äußeren diskriminiert, ausgrenzt und abwertet. Und in Deutschland betrifft das eben nicht weiße Menschen oder halt Personen, die als nicht deutsch und nicht wirklich zugehörig angesehen werden. Und es ist halt nicht nur einfaches Mobbing, denn Rassismus beruht halt auf so realen Machtzuständen, wie du halt sagst, es ist halt systematisch.
Ja.
Es ist ja auch so, dass mit dieser Ideologie sogar, ich weiß nicht, ungleichwertige Lebensverhältnisse, also sowohl ökonomisch als auch sozial gerechtfertigt werden, als auch Gewalt damit gerechtfertigt wird. Und deswegen gibt es ja so viele Hate Crimes, die auf Racism basieren,
ja,
auf diesen Gründen. Und es ist deswegen so umso wichtiger, dass man sich aktiv gegen Rassismus, also quasi wirklich so für Antirassismus einsetzt. Kennst du den Mythos der neutralen Mitte?
Nee.
Okay, der Mythos der neutralen Mitte ist halt, der besagt basically, dass Leute sagen, ja, ich finde Rassismus ist nicht gut, aber mache nicht so wirklich nichts dagegen.
Ja, oder es ist nicht theoretisch auch einfach das Gleiche wie zu sagen, ja, ich sehe keine Farbe. So.
Ja, genau das.
Einfach das Ignorieren vom Problem.
Genau das, ja. Was halt, ja, das, ich weiß nicht wieso, aber das regt mich manchmal sogar noch viel mehr auf als dieser aktive Rassismus. Das liegt aber wahrscheinlich einfach eher an meiner Bubble, dass ich das viel mehr erlebe als so Gewalttaten, wie es zum Beispiel meine Eltern erlebt haben. Und ich weiß nicht, Menschen, die sich in der neutralen Mitte positionieren, meinen es ja per se nicht böse, aber sie tragen ja unterbewusst trotzdem zu diesem ungerechten System dazu bei, dadurch, dass sie nichts gegen die bestehenden Strukturen machen und dadurch, dass dieses System halt ungerecht ist, tragen sie halt dazu auch bei, dass sich nichts daran ändert.
Ja.
Und das erinnert mich irgendwie auch so an rassistische Stereotypen, die positiv quasi, die als positiv angesehen werden, aber genauso schaden können wie negative Stereotypen. Also wann wurden dir eigentlich rassistische Stereotypen oder Beleidigungen das erste Mal nachgeworfen, die du bewusst als solche wahrgenommen hast?
Boah, bewusst wahrgenommen? Wahrscheinlich erst relativ spät. Aber das erste Mal so Rassismus mir entgegengekommen im Kindergarten. Also das ist einfach so ein Forever-Thing, I guess.
Mhm.
So voll scheiße, aber keine Ahnung, wenn ich mit meiner Mutter unterwegs war oder so. Also ich bin mit einer deutschen Mutter aufgewachsen. Und wurde es dann immer so, also für mich ist das schon irgendwie, das ist schon eine Art von Rassismus dann, keine Ahnung, das zu fragen, wo das Kind dann herhaben und sowas. Also das ist, ja, aber per se feste Beleidigungen habe ich erst im Grundschulalter, glaube ich, wirklich wahrnehmen können, wo mir das Thema eher so bewusst wurde.
Mhm.
Als Kleinkind habe ich da, glaube ich, einfach, war ich in einer ganz anderen Welt. So, da habe ich das überhaupt nicht mitbekommen, aber ja, schon so mit 10.
Aber hattest du irgendwie einen Zugang, dass du dich irgendwie, abgesehen von der emotionalen Ebene, dich damit beschäftigen konntest mit dem Thema?
Also, klar, so durchs Internet.
Ja.
Viel damit beschäftigt, aber reden mit meiner Mutter viel.
Mhm.
Klar, sie ist eine deutsche weiße Frau, aber trotzdem ist sie meine Mutter und sie hat einen Zugang irgendwie zu dem Thema. Sie hat einen afrikanischen Mann geheiratet. Sonst mit meinem Bruder reden und auch hier und da mal mit meinem Vater, wenn es mal dazu kam. Aber so, sonst habe ich viel einfach mit mir selber ausgemacht, weil ich, glaube ich, vor allem im jüngeren Alter gar nicht wirklich wusste, wie ich drüber reden soll.
Ja.
Weil für mich war das alles sehr weird. Weil ich glaube, wenn man in einer deutschen Familie aufwächst, als schwarzes Kind sozusagen, dann ist man halt Teil davon. So, deshalb habe ich mich auch eine sehr lange Zeit gar nicht wirklich mit meiner afrikanischen Seite auseinandergesetzt. Das war halt die Bubble, in der ich drin war. Also heutzutage rede ich auf jeden Fall, also heutzutage jetzt mit 19 rede ich viel, viel mehr drüber.
Mhm.
Mit viel mehr verschiedenen Menschen und auch, ja, komme so aus meiner Bubble der Familie sozusagen mehr raus und merke auch, dass da nicht alles fein ist, was das Thema angeht und habe auch Diskussionen mit meiner Oma. Also es ist so, ja, hat sich alles geändert mit der Zeit sozusagen.
Wow, okay. Aber vor allem so, wenn du mit deiner Oma geredet hattest, hast du da schon so einen großen Unterschied gemerkt, wie wenn du zum Beispiel mit deiner Mama geredet hast?
Ja, also ich denke halt, meine Mom ist meine Mom.
Ja.
Die ist halt einfach, die hat so eine schützende Hand immer über mir und hat da vielleicht ein bisschen mehr Verständnis. Meine Oma ist halt auch ältere Generation, hat da nochmal komplett andere Ansichtsweisen.
Ja.
Und der Lebensgefährte meiner Oma, der ist dann auch in so einer Diskussion mal drin gewesen. Und ich finde es halt irgendwie schwierig, mit solchen Leuten zu diskutieren. Nicht, weil ich denke halt, die können es einfach nicht wirklich nachvollziehen, was ich denen sage. Ich weiß, dass sie es nicht böse meinen. Das will ich denen überhaupt nicht hier irgendwie vorwerfen. Aber es ist halt einfach Generationskonflikt. Da merkt man einfach einen großen Unterschied. Also von meiner Oma zu meiner Mom sozusagen.
Ja. Okay, wow. Ja, und du meinst, du hast aber auch, du bist ja wahrscheinlich sehr viel closer mit deiner Mom als jetzt mit deinem Dad, so wie ich das jetzt rausgehört habe.
Ja, also meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 4 war und dadurch bin ich halt mit meiner Mutter aufgewachsen. Mein Vater ist so teilweise in meinem Leben gewesen, teilweise irgendwie auch nicht. Es war immer noch sehr schwierig. Dadurch hatte ich aber halt auch nie meinen Ansatzpunkt zu meiner afrikanischen Kultur, weil er sich so ein bisschen entfernt aus der Verantwortung gezogen hat, sich um uns zu kümmern sozusagen. So, mein Vater ist ein toller Mensch, da sage ich nichts gegen, aber dadurch, dass wir einfach nie wirklich Kontakt hatten und es immer einfach sehr schwierig war mit Kommunikation und allem, war das dann halt auch einfach noch so eine Barriere, habe ich das Gefühl, über die ich nie drüber konnte, weil man mit ihm nicht wirklich reden konnte, weil er hat uns früh, dadurch, dass wir bei meiner Mom aufgewachsen sind, den deutschen Stempel einfach verpasst sozusagen.
Oh, okay.
Und uns dieses Afrikanische sozusagen entzogen, keine Ahnung. Deshalb war er leider, was ich wirklich sehr schade finde, nie mein Punkt, mit dem ich wirklich reden konnte über solche Probleme, wo ich ihm jetzt denke, dass es super wichtig gewesen wäre für mich, auch so seine Storys zu hören.
Ja.
Was er für Sachen an den Kopf bekommen hat und sonst was, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das ziemlich viel ist.
Ich hatte dir ja schon erzählt, ich habe eine Schwester, die ist 7 Jahre älter als ich und sie hatte auch Kulturwissenschaften studiert im Bachelor und ist irgendwie da auch total in das Thema reingekommen. Und die ist tatsächlich auch die Einzige, mit der ich so wirklich über das Thema sprechen kann, weil ich entspreche überhaupt nicht in dieses stereotypische Ding mit, dass ich so einen Asian Circle habe und so eine Asian Gruppe, weil alle meine Freundinnen sind eigentlich schon eher weiß,
ja,
alle. Und die sind alle total politisiert, sind auch links und ich kann mit ihnen noch über alles sprechen, aber wie du auch sagst, sie werden nicht nachvollziehen können oder verstehen können, was wir für Rassismus-Erfahrungen gemacht haben.
Ja.
Und ja, aber tatsächlich ist meine Schwester eben auch die Einzige. Ich konnte mit meinen Eltern nicht so wirklich darüber reden, aber es liegt auch daran, dass wir eine Sprachbarriere haben. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich hatte schon im Grundschulalter so ein Denken im Kopf gehabt, dass ich so wie weiße Menschen bzw. weiße Mädchen sein wollte.
Ja.
Weil Das sind diese schönen, langen, blonden Haare mit den blauen Augen, dieses Schönheitsideal, das sie hier haben. Und ich mit meinen dunklen Haaren und den dunklen Augen habe halt irgendwelche komischen Sprüche von meinen MitschülerInnen gehabt. Oder auch, die wie gesagt gar nicht mal negativ gemeint waren, aber das sind halt irgendwelche Witze gewesen, die auf meine Kosten dann irgendwie nachgerufen wurden. Ja. Und deswegen, ich bin persönlich erst, wie gesagt, sehr spät so wirklich in das Thema reingekommen. Also politisiert habe ich mich eben erst mit der Black Lives Matter Bewegung. Davor war das ein sehr eher emotionaler Prozess, wo ich gar nicht so viel über die Strukturen und das System und so Bescheid wusste und mich darüber informiert hatte. Und hatte ansonsten nur sehr viel Diskurs mit meiner Schwester. Und zumindest bei mir war es irgendwie in der 11. Klasse. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass mir erst so wirklich aufgefallen ist, dass ich oft die einzige Asian Person oder auch die einzige POC in einem Raum war, voll mit weißen Menschen. Und das ist mir tatsächlich dann auch umso mehr aufgefallen, als dann das FSJK anfing in der Berlinischen Galerie. Ich bin neben einer anderen Kollegin auch die einzige POC im gesamten Verwaltungsgebäude. Wie ist das eigentlich bei dir im Kollegium?
Also mit den Leuten, mit denen ich jetzt gezielt zusammenarbeite, bin ich die einzig schwarze Person. Aber ich würde sagen, dass noch eine weitere POC da ist. Aber es ist trotzdem nicht viel vertreten im gesamten Theater. Also ich meine, an dem Theater arbeiten irgendwie 200 Leute.
Oh, das ist echt viel.
Und davon sind es wirklich schon sehr wenige POCs bei.
Aber unter den FSJlerInnen ist mir auch aufgefallen. Also ich weiß nicht, wir hatten einmal ein Zoom-Meeting. Und ich weiß auch, du warst so die Einzige, die so, also von den Leuten, die ihre Kameras anhatten, obviously. Aber du warst so die Einzige, bei der ich gesehen habe, oh,
ja,
I am not the only POC here.
Das dachte ich bei unserem ersten Seminar. Ich saß ja im Kreis, habe mich so umgeguckt und dachte so, Leute, schon wieder, also wen wollt ihr jetzt eigentlich verarschen? Ich dachte so, bei dem kulturellen Jahr kommen auch mal verschiedene Leute hier hin. So, ich mache das jetzt seit 18 Jahren durch, dass ich immer alleine irgendwo bin. So, Leute, das kann doch nicht sein. Aber Elisa ist da, da ist ja alles gut.
Hallo.
Wirklich, ach, ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach so, es hört nicht auf. Aber vielleicht muss ich hier, also, keine Ahnung, es ist vielleicht auch die Bubble, in der man einfach immer ist, dass es alleine einfach verfolgt.
Das kann gut sein, ja. Ich weiß nicht, in deiner, also zu deiner Schulzeit hattest du wahrscheinlich auch nicht so viele POC in deiner Umgebung, oder?
Voll nicht. Also in der Grundschule, also so als im jüngeren Alter, war ich so voll obsessed mit Hannah Montana. Und wie du das eben gesagt hast, ich hatte voll den Struggle. Ich bin meiner Mutter so auf die Nerven gegangen, weil ich unbedingt blonde, lange Haare sein wollte und weiß sein wollte, was das Krasseste ist, was man, glaube ich,
das
sagen
so,
kann.
Das ist echt
so,
krass,
ich will unbedingt weiß sein.
Ja.
Es war einfach, aber dadurch, dass ich immer anders war, so in der Grundschule hatte ich überhaupt keine POCs als Freunde, so überhaupt gar nicht. Bin ich aufs Gymnasium gekommen und da hat es dann angefangen, dass ich überhaupt mal mit anderen Leuten chille und neue Leute kennenlerne und von anderen Kulturen sozusagen so mehr POCs einfach, was für mich voll crazy war und ich bin voll ein bisschen aufgegangen. Aber dann habe ich mich in so, also dann ist das auch irgendwie wieder so ein bisschen weggegangen und jetzt erst, glaube ich, mit 16... So 15, 16 habe ich angefangen, auch wirklich mehr mit generell POCs zu chillen und wirklich befreundet zu sein. Was ich auch super wichtig finde und super schön. Weil auch wenn die jetzt nicht schwarz sind, zum Beispiel, so wie ich, haben wir trotzdem so einen Anhaltspunkt, weil wir uns über Themen unterhalten können, wie ich mit anderen Freunden halt einfach nicht drüber reden kann. Was ich denen auch überhaupt nicht übel nehme, können die halt überhaupt nichts für. Aber ich kann halt auch nichts dafür, dass ich nicht mit denen darüber reden kann. Also so, die verstehen es halt einfach nicht. So, verstehen vielleicht schon, aber nachvollziehen ist was anderes.
Ja, vor allem, mir ist gerade aufgefallen, weil du Hannah Montana erwähnt hattest. Weil ich habe das Gefühl, so, es ist auch so ein Running Gag zwischen meiner Schwester und mir, weil wenn wir über Hannah Montana reden oder so, dann ist so vor das Titellied We've got the best of both worlds.
Wirklich.
Und actually, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dass wir schon auch the best of both worlds haben, weil wir zwar, keine Ahnung, mit einem anderen, also du halt mit deinem afrikanischen Hintergrund und ich mit meinem vietnamesischen Hintergrund, dass wir aber beide in Deutschland geboren wurden und mit zwei Kulturen aufgewachsen sind. Und ich finde, das ändert schon voll viel in unserer Denken, also in unserer Art und Weise zu denken, wie wir die Welt wahrnehmen.
Ja.
Ich glaube, der größte Nachteil ist tatsächlich immer noch diese Sprachbarriere, weil ich gefühlt nicht in einer Sprache flüssig reden kann. Aber ansonsten, ich finde es total cool, dass ich schon seit ich weiß nicht, gefühlt mit 3 mit Stäbchen essen kann. Aber auf der anderen Seite auch, wie gesagt, jetzt flüssig Deutsch sprechen kann. Und das hilft mir so viel, also auch in der Bürokratie zum Beispiel.
Ja, voll. Ja, ich habe das mit der Sprachbarriere leider überhaupt nicht. Dadurch, dass mein Vater halt einfach nie da war, so konnte ich halt einfach seine Sprache, die sprechen dort Fula und Wolof und Französisch, konnte ich halt einfach nichts lernen. Also ich meine, wie auch, ich meine so mit, ich war 3 oder 4, da war ich in meinem Senegal für ein paar Monate. Also da hatte ich so ein paar Sachen drauf, würde ich mal sagen. Aber ich habe dem Ganzen halt auch nie vertraut, sozusagen, weil ich es nicht kannte, sozusagen. Deshalb habe ich es nie wirklich gelernt. Und dadurch, dass mein Vater halt nie da war, konnte ich halt auch nicht weiter lernen. Klar, ich hatte Französisch in der Schule, habe dadurch so ein bisschen versucht, so zu reden. Also mein Vater spricht auch Deutsch, aber es ist halt so, ist eher gebrochen, aber so, dass man es voll versteht, so eigentlich gar kein Problem. Aber ich habe durch meinen Papa, würde ich sagen, sehr schnell so einen Zugang zu Englisch bekommen.
Oh, wow.
Weil meine Eltern früher auch dann relativ oft auf Englisch kommuniziert haben, falls wir was nicht mitbekommen sollten. Aber dadurch hatte ich Englisch sozusagen oft im Ohr. Und dann würde ich sagen, dass dadurch so mein sehr guter Zugang zu Englisch gekommen ist. Und Englisch spreche ich jetzt auch so, als wäre es so meine zweite Sprache, einfach,
wow,
die ich für immer
wusste. Voll gut.
Ja, finde ich auch wirklich sehr nice. Ja, aber ja, Best of Both Worlds würde ich auch sagen.
Best of Both Worlds, schon.
Ich habe zwar, wie gesagt, früher nie wirklich viel mich mit meiner afrikanischen Seite auseinandergesetzt, aber trotzdem war da natürlich immer was so. Ich bin ja auch nicht doof. Also auf Familienfotos erkennt man ja, dass man da nicht so aussieht wie die anderen. Aber ja, vor allem jetzt, wo ich älter bin, finde ich es irgendwie ganz schön. Also ich habe auch zurzeit noch 2 Staatsbürgerschaften. Und auch das finde ich irgendwie, also klar, man muss sich irgendwann entscheiden. Aber gerade zu wissen, dass ich 2 habe und dort leben könnte, wenn ich es wollte, und auch hier leben kann, ist irgendwie, finde ich schön. Also
ja, ich finde, da hast du auch einen voll guten Punkt getroffen, weil ich habe mich, wie gesagt, davor wollte ich immer so dieses weiße Mädchen sein mit den blonden Haaren und blauen Augen. Und mittlerweile bin ich voll stolz drauf, dass ich Asian bin. Ich bin super stolz drauf, dass ich diese vietnamesischen Wurzeln habe und dass ich mit meinen Eltern auch über deren Zeit in Vietnam reden kann, etc. Und ich glaube, das ist auch eines der Dinge, die mich von, also die unsere Generation von der früheren Generation so ein bisschen abhebt. Weil ich glaube, meine Eltern zumindest mussten sich nie wirklich Gedanken darüber machen, weil sie viel mehr damit auseinandersetzen, dass sie nicht umgebracht wurden. Weil zum Beispiel jetzt während der Corona-Pandemie, da ist ja voll dieses Ding mit, okay, alle People, die irgendwie Asian bzw. East Asian aussehen, sind Chinesen und haben irgendwie Corona hierher gebracht. Und wirklich so jedes Mal, wenn meine Eltern rausgegangen sind oder auch meine Schwester, war ich die ganze Zeit so, okay, bitte passt auf euch auf, weil ich habe irgendwie gelesen, dass irgendwie eine Frau in Amerika dort mit einem Benzinkanister irgendwie beschüttet wurde und in Flammen gesteckt wurde. Und keine Ahnung, was es hier auch in Deutschland gibt. Also in Deutschland ist es auf jeden Fall nicht so krass. Aber auch in Deutschland gibt es Fälle, wo, ich weiß nicht, so Asian People auf Gleise irgendwie gestoßen wurden oder auf ganz andere Art und Weise irgendwie gehate-crimed wurden. Und es ist so wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass es sowas gibt. Weil ich habe unter den KollegInnen bei mir in der Berlinischen Galerie habe ich so eine Schulung mal gemacht im November. Das ging und es ging so um Antirassismus. Und da war die ganze Abteilung Kommunikation und Bildung dabei. Und ich finde es voll gut, dass wir das zusammen gemacht haben, weil seitdem haben wir alle 6 Wochen so ein Beisammensein, wo wir über das Thema sprechen, sowohl einfach auf emotionaler Ebene, ob wir uns damit beschäftigt haben, ob es irgendwelche Ereignisse in unserem Leben gab oder auch in der Kunst- und Kulturszene, ob es dort irgendwelche Entwicklungen gibt oder Neuigkeiten. Und allein sich damit auseinanderzusetzen und sich bewusst zu machen, ist schon ein sehr großer Schritt.
Ich habe das Gefühl, unter den Mitarbeitern, was natürlich auch daran liegt, dass nicht wirklich POCs vertreten sind, habe ich jetzt bis jetzt aber auch von niemandem irgendwie einen Vibe bekommen, dass er nicht versteht, was so ein Problem, also was Problem bei Rassismus sozusagen ist. Also ich habe das Gefühl, die sind alle ziemlich aufgeklärt und auch woke sozusagen. Also die keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das sind sehr verständnisvolle Leute dort. Und man fühlt sich auch sehr wohl, obwohl man relativ alleine ist.
Aber hast du auch das Gefühl, dass es bei den BesucherInnen bei euch, dass es auch so eine aufgeklärte Gruppe quasi ist? Also es ist natürlich keine homogene Gruppe, aber so größtenteils.
Also von dem, was ich gesehen habe, würde ich sagen, sind hauptsächlich ältere Leute, die bei uns ins Theater gehen. Und auch eher weiße Leute, von dem, was ich gesehen habe, so. Da kann ich natürlich nichts zu sagen. Ich meine, das Berliner Ensemble hat einfach eher so eine Zielgruppe. Das ist einfach so. Aber dieses Jahr sind durch ein paar Stücke auch mehr jüngere Leute und diversere Leute am Berliner Ensemble gewesen, was ich super cool finde.
Mhm.
Ich glaube, da wurde auch gesehen vom Theater aus, dass man mit solchen Leuten einfach auch nochmal andere Leute ans Haus bekommt, was ich auch richtig cool finde. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil im Endeffekt müssen die jüngeren Leute weiterhin ins Theater gehen.
Ja, total.
Um diese ganze Theaterblase überhaupt weiterführen zu können, glaube ich. Weil wenn nur ältere Leute immer für immer ins Theater gehen, dann glaube ich, endet das nicht unbedingt gut. Weil natürlich dann dadurch auch überhaupt keine Weiterentwicklung kommen kann, weil dann natürlich immer die gleichen alten Sachen gezeigt werden. Beziehungsweise auf eine Art und Weise so, dass es halt vor allem ans ältere Publikum durchgereicht wird.
Aber warst du davor eigentlich schon in der Theaterszene drin? Weil ich bin zum Beispiel eigentlich fast gar nicht. Ich bin erst durch das FSJK in so Theater und so reingekommen.
Ja, also nicht wirklich. Ich war ein paar Jahre, ich glaube 5 Jahre in der Theater AG. Und ich war bis zur 9. Klasse auf so einem Musik- und Sportgymnasium im Musikzweig, wo wir jedes Jahr große Aufführungen hatten vom Abiturienten, Literaturleistungskurs und Musikleistungskurs. Dadurch war ich immer so in so einer künstlerischen Bubble, würde ich sagen, drin, aber natürlich nirgendwo in sowas Professionellem. Also durch das FSJ bin ich auch wirklich richtig so in das Theaterding richtig rein und zu sehen, wie ein Theater überhaupt läuft. Also das habe ich vorher nicht wirklich mitbekommen, aber halt trotzdem war ich so theaterinteressiert, würde ich sagen.
Ja, ich habe diese künstlerische Bubble und Kunstbubble ist bei mir auch erst mit dem FSJ irgendwie gekommen. Ich war auf einer naturwissenschaftlich und mathematisch geprägten Schule und ich weiß nicht, da hatte ich nie wirklich so wirklich den Zugang zu Kunst etc. Das war auch eher über meine Schwester dann.
Ja.
Du meinst ja, du kannst dich jetzt schon eher mit Leuten austauschen über das Thema und Rassismus, also Rassismus-Erfahrungen auch. Das konntest du wahrscheinlich in der Oberschule bzw. auf dem Gymnasium noch nicht machen, oder?
Tatsächlich schon. Also auf dem Gymnasium waren sehr viele POCs, auch sehr viele Weiße, aber auch sehr viele POCs. Aber da war ich einfach noch nicht in der Bubble drin. Da war ich noch so von zu Hause geprägt sozusagen, dass ich einfach viel mit weißen Leuten gechillt habe, was überhaupt nichts Schlimmes ist. Aber
ja, voll.
So, keine Ahnung, da war ich einfach so in meiner Bubble drin, weil das einfach so, deutsche Kultur ist das, was ich kannte, sage ich sozusagen.
Mhm.
Und da habe ich dann halt auch einfach mich viel damit auseinandergesetzt. Und dann war ich ein halbes Jahr im Ausland und habe da mich erst so richtig irgendwie habe da so angefangen, mich so mit so Schwarzsein auseinanderzusetzen, auch einfach weil Amerika irgendwie. Und zu der Zeit war ja auch Trump Präsident. Also hat das da irgendwie so angefangen. Und dann habe ich in der Oberstufe, dann habe ich die Schule gewechselt nach meinem Auslandsjahr. Und dort war es dann wirklich super gut gemischt, sage ich mal. Also es war POCs und Weiße, alles super gut vertreten, würde ich irgendwie sagen. Okay, es gab immer noch in meiner Stufe jetzt, gab es glaube ich 3 Schwarze nur. Mich, mein Bruder und noch ein Mädchen. Außer ich vergesse jemanden gerade, dann tut mir wirklich sehr leid. Aber in meinem Kopf gab es, glaube ich, nur 3. Aber dafür halt voll viele andere POCs, was halt super cool war. Und dann habe ich da auch so super gute Freunde von mir kennengelernt. Und sonst muss ich sagen, setze ich mich auch viel einfach selbst mit mir auseinander. Also wenn was ist, kläre ich das auch mit mir selber. Und sonst ist halt wirklich einfach meine Mom Anhaltspunkt Nummer 1. Also es gab letztes Jahr im Theater so ein riesen Drama.
Fühlst du dich comfortable, das nochmal kurz zu umreißen?
Ja, gar kein Problem. Also ich werde da eigentlich nur wütend, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil ich einfach nicht verstehen kann, wie man so unreflektiert sein kann. Aber es war eine Theaterwerkstatt zum Thema Revolution. mehr generational, also ältere Leute und Jugendliche. Dann hat eigentlich so angefangen, dass ich ein Gespräch von so älteren Leuten mitbekommen habe, wie sie über Schokoküsse geredet haben, aber natürlich nicht Schokoküsse gesagt haben. Wir wissen alle, was sie gesagt haben. Da habe ich mich halt, ich habe mich umgedreht zu denen und meinte so, yo, ich fände es richtig cool, wenn ihr nicht darüber reden könntet und nicht das Wort benutzen könntet und vor allem nicht, wenn ihr seht, ich sitze vor euch.
Mhm.
Ich war die einzige POC in dem kompletten Raum. Ich dachte, in dem Moment muss ich einfach was dazu sagen. Und dann ist daraus aber so eine große Sache geworden, was ich überhaupt nicht wollte, weil zwei haben es eigentlich relativ schnell verstanden und haben mich dann auch in Ruhe gelassen. Aber da war eine Person, die es überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und ich war super am Heulen und bin voll aufgelöst gewesen und wusste gar nicht, was ich machen soll. Und dann hat mich das einfach nicht losgelassen, sodass man das irgendwann im großen Kreis, weil sich natürlich auch die anderen gefragt haben, was da überhaupt los ist, dass man das dann im großen Kreis ansprechen musste. Dann kam es dazu, dass ich halt irgendwann gesagt habe, ja, ihr versteht einfach nicht, was das mit mir macht. Ihr werdet niemals verstehen können, wie sich das anfühlt. Und dann hat so eine Frau zu mir gesagt, woher willst du das wissen? Und
oh Gott,
ich saß da wirklich, ich glaube, mein Mund war so weit offen.
Ach,
und
so,
ich konnte einfach nichts mehr dazu sagen. Ich war wirklich so, ja, okay. So, ich habe einfach nur angefangen zu heulen, bin rausgerannt, habe einfach meine Mom angerufen, so... Da hast du wieder dieses, meine Mutter ist dann sofort der Anhaltspunkt Nummer eins. Wenn irgendwas ist, ich rufe sofort meine Mutter an. Es ist wirklich so. Und habe mich bei der super ausgeheult und habe rumgemotzt, wie scheiße alles ist.
Mhm.
Und wirklich, aber das war wirklich ein krasser Tag. Also, weil auch keiner wusste, was jetzt passiert, weil ich war super aufgelöst, keiner konnte mir irgendwie richtig helfen, keiner wusste, wie man mit der Situation jetzt umgeht. Und die Frau hat einfach weiter Drama gemacht und war so, ja, ich habe vietnamesische Freunde und schwarze Freunde und die finden es nicht so schlimm, wenn ich das N-Wort sage. Und dadurch weiß ich, wie sich, und ich so, hä? Sorry, aber was willst du mir gerade damit sagen? Nur weil du schwarze und vietnamesische Freunde hast, weißt du, wie Rassismus sich anfühlt? Nee, so mir ist egal, wie empathisch du bist, du wirst niemals wissen, wie sich Rassismus anfühlt. Und man kann nicht so eine in Berlin aufgewachsene deutsche Oma sagen, dass sie genau weiß, was ich fühle, wenn man mir das N-Wort hinterherwirft. Also so, das funktioniert so einfach nicht.
Das hört sich so katastrophal an und es tut mir so leid, dass du das erleben musstest, wirklich.
Ja.
Das ist so schlimm.
Also jetzt im Nachhinein bin ich irgendwie, ich schließe mit sowas relativ schnell ab. Ich bin nicht mehr irgendwie verletzt. Ich bin einfach nur noch so wütend und bin einfach verwirrt, wie man so sein kann.
Mhm.
Weil es natürlich nicht das erste Mal, dass mir sowas, also dass so Rassismuskonflikte da sind.
Ja.
So, ich habe das Gefühl, ich muss dann einfach runterschlucken und dann war's das. Weil wenn ich an einer Sache dann für Jahre hänge, dann würde ich, glaube ich, dran kaputt gehen. Jeder, glaube ich.
Ja, total, ja. Ja, ich fühl's voll, dass du in solchen Situationen einfach, also dass eine weiße Person in solchen Situationen einfach die Lage nicht nachvollziehen und verstehen könnte. So, also. Vor allem auch, dass du dann deinen Raum danach gebraucht hast. Aber könntest du so im Nachhinein sagen, was dir am meisten geholfen hätte? Also was quasi die Menschen um dich herum, die da waren, auch wenn es keine POC waren, was hätten sie machen können, um dir irgendwie zu helfen?
Also die Leute, die da waren, haben es super gelöst. Also ich wurde dann erstmal ein bisschen in Ruhe gelassen, bin rausgegangen, habe telefoniert, musste runterkommen, weil ich auch einfach... Kennst du das, wenn du so wütend bist, dass du heulst, weil du weißt, dass du nicht rumschreien kannst?
Ja.
Das war das?
Ja, och
und
Gott, das ist echt das Schlimmste.
Dann habe ich am Telefon aber trotzdem rumgeschrien bei meiner Mom und gleichzeitig super geheult und alle waren so, oh mein Gott, was ist mit der los? Alle, die im Hof an mir vorbeigerannt sind. Aber meine Kolleginnen haben das unfassbar gut gelöst. Die haben mit der Frau geredet und gesagt, dass es halt nicht geht. Und sie dann auch nach Hause geschickt im Endeffekt. Und die ist dann auch nicht mehr wiedergekommen. Weil es einfach für mich so eine doofe Situation war, weil wenn die weiterhin dort geblieben wäre, hätte ich das einfach nicht mehr machen können.
Ja.
Weil ich mich einfach super unwohl gefühlt hätte. Und die Leute, die da waren, waren super verständnisvoll und waren selber super überfordert mit der Situation, weil die überhaupt nicht gecheckt haben, wie sie das sagen konnte. Und dass sie sich so angegriffen gefühlt hat, obwohl sie... ja, obviously nicht die Person war, die angegriffen wurde.
Ja, total.
Deshalb, das war, danach war es auch wirklich eine super Atmosphäre. Also ich habe mich danach auch wieder super wohl gefühlt, weil alle, also nicht alle, aber ein paar kamen auch zu mir und waren so, ich hoffe, dir geht's gut und lass dich davon nicht unterkriegen und sonst was. So, klar, das sind nur Sprüche und klar, das kriegt man auch jedes Mal zu hören, wenn Rassismus einem widerfährt, dass man sich nicht unterkriegen lassen soll und sowas. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie schön, wenn dann Leute, vor allem im gleichen Alter wie diese Frau, so viel wissen sozusagen, dass sie selber auch wissen, dass es nicht okay ist und dass sie auch sozusagen gegen die Frau dann, also nicht gegen die Frau, das ist so böse, aber so verstanden haben, dass es nicht okay war, was sie getan hat.
Ich wollte dich eigentlich noch, abgesehen davon, wie sich denn deine Kolleginnen verhalten sollten, auch noch kurz fragen, was denn deine Meinung zu Allies sind und wie sie sich verhalten sollen. Noch so zum Abschluss.
Allies, ja. Also.
Vielleicht nochmal kurz, was Allies sind. So, was ist so dein Verständnis von Allies?
Allies sind für mich Leute, die einfach das menschlich Richtige tun.
Ja.
Auf alles hingezogen. Und deshalb verstehe ich nicht. Ich finde die Idee, die hinter Allies steht, richtig gut. Mhm. Aber einfach nur, weil sie das tun, was POCs und die LGBTQ-Community schon seit Jahren, Jahrhunderten für sich selber macht. Und das sind einfach nur menschlich richtig denkende Menschen. Also ich verstehe nicht, ich mag das nicht. Ich habe das Gefühl, das sind weiße Cis-People, die sich diesen Namen unbedingt noch anstecken mussten, um sich selber einen Orden zu geben, dass sie das tun, was wir schon immer machen. Und nur weil die das machen, was einfach richtig ist, denke ich, ich finde die Idee irgendwie süß, ja? Aber ich verstehe nicht, warum die einen extra Namen dafür haben müssen, dass sie das tun, was jeder tun sollte. Also
das ist decent human behavior.
Ja, es ist das, was jeder machen sollte. Ich finde nicht, dass man dazu noch so ein extra Ding bekommen muss, weil die etwas machen, was richtig ist. Also bekomme ich doch sowas? Ich will auch jetzt, also weißt du, wo ist meins?
Ich verstehe so, voll, was du meinst.
Ich verstehe es nicht, warum das unbedingt so sein, also ich verstehe es einfach nicht. So, finde es irgendwie unnötig, dass man sich da jetzt nochmal so ein extra Lob selber aussprechen muss, nur wenn man das menschlich Richtige tut. Finde ich irgendwie unnötig.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber das klingt doch nach einem tollen Abschluss.
Ja, finde ich
damit
auch.
Damit würden wir uns beide dann heute von Ihnen und euch allen verabschieden. Vielen Dank, Fanta, dass du da warst.
Ja, danke dir.
Sehr, sehr schön mit dir. Und auch vielen Dank an die Berlinische Galerie sowie das Team von Artbeats, das mich bei der Produktion des Podcasts unterstützt hat. In der zweiten Folge geht es mit Rieke um das Thema Queerness. Ebenfalls von zunehmender Aufmerksamkeit ist das Thema Neurodiversität, dem wir uns mit Raphael in der dritten Folge widmen. Ich wünsche Ihnen und euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören.